ARD.
Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wir gucken mal wieder, was Skurriles und Kurioses los war in den Agenturmeldungen, an den Forschungsinstituten, an den Unis und so weiter. Und diese Woche sind für euch am Start einmal Julia Nestlin hier und mir gegenüber
sitzt die wundervolle Sina Kürz. Jetzt habe ich mich selber
angeguckt. Du hast zu dir selbst wundervoll gesagt, Sina. Doch, ich finde dich auch ganz wundervoll. Ich finde es schön, dass wir mal wieder hier zusammensitzen. Wir sind ja immer in verschiedenen Mischungen hier unterwegs. Charlotte und Eneas sind noch Teil des Teams. Aber heute wir. Was ist dir so auf den Schreibtisch geflattert?
Also ich habe mich wieder ein bisschen mit Videospielhistorie auseinandergesetzt. I love it.
Mhm. Aber liebe ich auch sehr.
One of my favorites war eigentlich was zu Haustier-DNA. Was hast du so?
Oh, das machen doch voll viele, dass sie die einchecken lassen. Ne? Also was bei mir liegen blieb und nicht einfach gemerkt habe, oh Mist, das fasziniert mich mal wieder ein bisschen mehr, als es sollte. Ich habe mich mit diesen Monolithen nochmal beschäftigt. Weißt du, diese stählernden diese Säulen.
Diese
halt,
riesigen
die
Stahlsäulen, die genau, von Aliens zur Erde gebracht wurden.
Genau die. Und mit Feenkreisen. Ich sag's dir, Feenkreise sind auch Teil der wissenschaftlichen Forschung. Aber schießt du erstmal los, DNA von Hunden.
Ja, du kennst es doch, dass du seit einiger Zeit deine DNA, die DNA deines Haustiers, nicht deine, analysieren lassen kannst.
Ja, die kann man wegschicken, ne?
Genau, die kannst du einschicken. Es gibt Firmen, die das anbieten und die gucken sich dann die DNA von deinem Geliebten Wauwau an und schauen, ob da irgendwelche Krankheiten vielleicht irgendwann austreten könnten. Können auch irgendwie den Hundestammbaum so ein bisschen auseinanderbauen und gucken, okay, wie viel Dobermann ist denn in meinem Chihuahua-Mix drin? Und Leute tun ja alles für ihr Haustier, ne? Und es ist echt ein großer Markt. Es kostet auch ein bisschen Geld, ne? Also kommen wir gleich zu. Aber es ist ein großer Markt, der wirklich Millionen Dollar einspielt. Ich kannte das noch nicht. Kanntest du das?
Ich sehe es halt nur auf TikTok ab und zu, ne, dass Leute irgendwie sagen, hier in meinem deutschen Schäferhund sind 95% Chihuahua, keine Ahnung was, sowas, ne?
Ja.
Dass das schon Leute machen.
Krass.
Ja.
Ja, das ist richtig crazy. Ich habe mir das mal angeguckt. Ein Beispiel, die Seite dnamydog.com. Um die geht es auch gleich, das ist so eine kanadische Firma. Ich wollte mal wissen, wie das funktioniert. Und es ist ein bisschen so wie bei einer Knochenmarkspende. Du kriegst so ein Testkit, das kannst du bestellen. Dann musst du dich da irgendwie online registrieren. Dann nimmst du ein Stäbchen und nimmst eine Speichelprobe, in dem Fall von deinem Hund, nicht von dir selbst, von deinem Hund. Und die sendest du ein. Und nach ein paar Wochen kriegst du dann irgendwie so ein Ergebnis. Ne? Und die haben dann so Werbeslogans wie Discover a deeper bond with our unique tests with your dog und wer möchte nicht ein tieferes Band zu seinem Hund haben und die Bedürfnisse von seinem Hund besser kennenlernen und seinen Hund besser verstehen. Also es ist natürlich absolut necessary, dass du so ein Testkit bestellst und DNA My Dog $129 gibst, damit du endlich weißt, ob dein Hund irgendwann, ob er irgendeine Allergie hat gegen Kaninchenfleisch. Keine Ahnung, was man da so rauskriegt. Ne? Und es ist wissenschaftlich so ein bisschen schwierig, diese Tests, viel davon muss eigentlich noch ein bisschen stärker erforscht werden und die Aussagen, die da manchmal rauskommen, sind wissenschaftlich eigentlich nicht haltbar genug. Deswegen hat zum Beispiel das Team von CBS, das ist so ein News-Ding in den USA, jetzt schon zum zweiten Mal, und deswegen ist die Meldung auch bei mir diese Woche auf den Tisch gekommen, ein paar DNA-Hundefirmen ihren eigenen menschlichen Speichel geschickt.
Oh!
Also einfach mal, hier ist der Speichel von meiner Bulldogge. Aber es war eben nicht die der Bulldogge, sondern eben von einer Reporterin dann. Und die wollten dann mal gucken, was sie so für ein Ergebnis bekommen, wie viel unterschiedliche Hunderassen so in der menschlichen Speichel in der DNA irgendwie rauskommen. Und das ist super. Also die Reporterin hat irgendwie 40% Alaskan Malamute, oder wie das heißt. Und 25% Labrador ist auch in ihrer menschlichen DNA enthalten. Es ist geil, oder?
Also mega, vor allem, also was auch auf TikTok sehr viral geht, sind Golden Retriever Boyfriends.
Also, ja, ich erinnere mich.
Ja, Männer, ja, die einfach immer, das sind in dem Fall halt dann Männer, die super happy sind und einfach, egal was man ihnen sagt, super supportive sind und sich super freuen. Und das wird erschreckend real durch so eine DNA.
Das wird es, ja. Dann willst du wirklich wissen, wie viel Golden Retriever in deinem Boyfriend steckt. Ich habe das auch gesehen, irgendwie so Videos, wie jemand seinen Freund filmt, der irgendwo im Supermarkt sich so sucht, ne? Wie so ein Hund, der gerade sein Herrchen sucht. Genau das Gleiche. Ja, wenn du genau wissen willst.
Okay, aber ist die DNA denn so ähnlich, dass man nicht direkt checkt, ah, das ist gar kein Hund?
Ich weiß es nicht. Also DNA My Dog hat eben genau dieses Ergebnis der Reporterin geliefert. Es gab auch zwei andere DNA-Hundefirmen, muss man ja auch mal irgendwie sagen, die dann gesagt haben, es konnte keine Information irgendwie rausbekommen werden. Es war zu wenig DNA-Probe drin, kein verifiziertes Ergebnis möglich. Also das gab es auch. An sich kannst du ja nicht in deiner DNA eine Hunderasse nachweisen. Also irgendwas scheint da vor allem bei dieser kanadischen Firma ein bisschen schief zu gehen. Ein bisschen.
Ja, ja.
Und ich wollte mal einen Shoutout machen, weil wir uns ja manchmal hier bei Fakt ab, wenn einer im Team Geburtstag hat, was schenken. Und wenn ich dann demnächst Geburtstag habe, hätte ich eigentlich sehr gerne gewusst, welche Hunderassen bei mir drin sind. Deswegen wollte ich einfach schon mal, ich meine, ihr müsst es ja auch gar nicht hier reinschneiden, aber ich wollte es einfach mal gerade sagen, es wäre ein wundervolles Fakt ab Geburtstagsgeschenk, wenn ich wüsste, ob wirklich 80% Dobermann in meiner DNA enthalten sind, wie ich es ja glaube, oder 20% Schäferhund, ganz sicher. Das wüsste ich gerne.
Ich schreibe das mal auf und dann gibt es noch so einen passenden Psychotest dazu. Ja. Welche Hunderasse bist du? Da haben wir doch auch eine große Liebe für so pseudowissenschaftliche Tests.
Ich liebe es.
Das machen wir so, Sina.
Ja.
Das gibt's zum Geburtstag.
Ja.
Scheinbar magische Dinge beschäftigen mich diese Woche. Also einmal Feenkreise und Monolithen. Hast du mitbekommen, dass da wieder einer aufgetaucht ist?
Nee, habe ich nicht.
Einer ist aufgetaucht.
Kannst du es nochmal zusammenfassen? Also das sind diese Stahl... Ich glaube, wir hatten das sogar schon mal in der Folge Fakt ab, ne?
Ja, ja.
Diese riesigen Stahlsäulen, die plötzlich irgendwo in den USA auftauchen, irgendwo auch an wirklich verlassenen Orten, wo du dich fragst, wie haben die das da hingekriegt?
So, genau. Also der erste damals, ich glaube, es war während Corona 2020 oder so, ist in Utah aufgetaucht. Den haben die gespottet, als sie gerade Schafe gezählt haben aus einem Flugzeug oder Hubschrauber raus. Und dann sind verschiedene auf der ganzen Welt noch aufgetaucht. Unter anderem auch in Deutschland, irgendwo in Hessen und in der Nähe des Schloss Neuschwanstein. Aber ich sag mal so, bei einigen war sehr klar, dass es einfach billige Nachmachen sind. Die waren einfach nicht schön gemacht. Aber ja, es sind Stahlsäulen, große silberne Säulen, teilweise so verspiegelt. Und eigentlich darf man sie gar nicht Monolith nennen, habe ich gelernt, weil Monolithen sind immer aus Stein. Aber die sind nicht aus Stein.
Okay.
Ja, genau. Also damals kam raus, dass, also diesen einen Monolithen hat irgendwie ein Künstler für sich geclaimed und dann natürlich Nachmache für sehr viel Geld verkauft. Und dann ein Monolith wurde auch aufgestellt als Werbung für eine Serie. Also ne, man konnte mittlerweile ein bisschen rekonstruieren, dass es vielleicht doch nicht die Aliens waren. Und jetzt in Wales ist eben auch eine von diesen Stelen aufgetaucht. Und zufällig, also da bin ich schon ein bisschen hellhörig geworden, wurde die entdeckt von einem Menschen aus einer Schweißerfamilie. Weiß ich jetzt auch nicht.
Hätte er nicht seinen Cousin fragen können, der irgendwas ganz anderes macht, der Bürokaufmann ist oder so, dass der den entdeckt? Ein bisschen
vielleicht,
sehr auffällig halt, ne?
Ja, aber was mir an der Meldung ganz gut gefallen hat, ist endlich mal ein walisischer Städtename, den man aussprechen kann. Hey on Y, das geht ganz gut.
Hey on Y.
Hey on Y, das geht ganz gut. Okay, aber ne, dieser Monolith hat mich natürlich wieder sofort in den Bann gezogen, obwohl es einfach ne, so ein labbriger Artikel war. Und noch eine zweite Sache, Feenkreise, die aber wirklich diesmal mit wissenschaftlichem Hintergrund, die Monolithen, das ist ja nur so, das liest man halt und denkt sich, ja okay, UFOs, Aliens, okay, schön, schön, schön. Feenkreise. Und Feenkreise ist wirklich ein wissenschaftlicher Begriff für dieses Phänomen. Pass auf, also, Forschende versuchen seit Jahrzehnten rauszufinden, wie die funktionieren oder warum sie da sind. Also, naja, sie versuchen eine Fee zu finden und sie zu fragen, warum sie da sind. Naja, egal, auf jeden Fall. Feenkreise sind unter anderem in Namibia. Das sind so kreisförmige Kahlstellen im Grasland am Rande von der Namib-Wüste. Und in Australien gibt es die auch. Das heißt, du musst dir das vorstellen, das sind ganz, ganz große Weiten. Und da gibt es so Ringe von Gras. Und innerhalb von den Ringen ist es einfach kahl. Und das ist so richtig schön verteilt. Also es sieht aus wie so ein total gleichmäßiger, ich weiß nicht, Meteoritenschauer, der dann unten irgendwie so Löcher reingebrannt hat.
Also es sind richtige Kreise. Es sind jetzt nicht irgendwie wie beim Fußball, wenn einer irgendwie zu hart in die Grätsche gegangen ist, dass dann so ein Stück Rasen rausfliegt. Ja, also es ist ein richtig schöner Kreis, ja?
Richtig schöner, großer Kreis und auch groß. Also da passt so ein ganzer Bus rein. Also so 24 Meter Durchmesser ist da irgendwie kein Ding. Es gibt natürlich größere und kleinere. Und es ist so richtig schön... So richtig einfach schön verteilt. So wie so eine Landschaft, die so ein Maulwurf geschaffen hat, nur halt nicht von einem Maulwurf, sondern offensichtlich von, keine Ahnung, Feen geschaffen. Wir kommen gleich raus noch dazu, was da genau ist. Und das wird wirklich seit Jahrzehnten erforscht, unter anderem von der Uni Göttingen und von der Ben-Gurion-Uni in Israel oder Gurion. Und natürlich ist da immer ne, die Frage, okay, Aliens am Werk. Haben Feen einen Rave gefeiert und es sind die Tanzflächen. sind da giftige Gase unter der Namib-Wüste und die kommen in so unterirdischen Schornsteinen hoch und brennen da das Gras weg oder keine Ahnung was.
Was wenigstens nicht so paranormal klingt, aber...
Was wenigstens nicht so ganz paranormal klingt. Ja. Oder sind es kleine Termiten, die das Gras unten wegfressen, komischerweise kreisförmig, warum auch immer. Aber ich kürze das Ganze mal ab und zwar... Das Ergebnis, ich fand es wirklich beim Lesen, ich find's lustig. Sogenanntes Horstgras hat sich selbst organisiert im Kampf gegen Wasserknappheit und sich in Kreise gestellt. Deswegen,
also das heißt Horstgras, also wie der Name.
Ja, ich stelle mir auch direkt so Grashalme in schwarzen Hoodies vor, die sich um so eine brennende Tonne organisieren. Also, naja, Horst. Also Horst heißt horstbildend. Also Gras ist entweder so rasenbildend, ne, die füllt eine Fläche aus, das Gras, oder horstbildend, das heißt, es wächst halt so aus so einem Knoll raus, also buschig, genau. Mhm. Und diese Ringe sind eben, ich sag jetzt einfach mal Horstgras, also Gras, was eben so buschelig wächst. Ja. Mhm. Und es gibt, Sina, jetzt muss ich an dein Physikwissen einmal rangraben, die Pattern Formation Theory. Sagt dir was?
Ich bin schon bei Google. Die was? Pattern Formation Theory.
Vielleicht machst du noch den Namen Turing dazu. Der wird dir bestimmt was sagen.
Alan? Der Jude Alan?
Ja, ich denke mal, das ist der Alan. Mir ist kein anderer Turing bekannt.
Ja, es wird Alan sein. Also Turing-Pattern einfach?
Ja.
Ah.
Ist dir das schon mal in deinem Studium über den Weg gelaufen?
Nö, nie. Aber es sieht für mich auch mehr nach... Diffusion, okay. Also solche Strukturen, es gibt eine, also das kann man anscheinend wissenschaftlich begründen, warum auch in der Natur solche Turing-Pattern, genau, also so eine Form in der Natur entstehen kann.
Ja.
Die sehr, ja, sehr schick aussieht, sehr symmetrisch, ne?
Genau, genau, also irgendwie halt so perfekt verteilt. Und wenn man das mal auf Deutsch übersetzen würde, wäre es Musterbildung durch Selbstorganisation. Also diese Horstgräser haben eine gewisse Schwarmintelligenz und dass sie sich so anordnen, das ist einfach eine Reaktion auf Wasserknappheit. Und dann ist das Ergebnis eben so eine streng geordnete Lückenmusterformation anhand von einem Feuchtigkeitsgradienten. Das klingt jetzt wahnsinnig spannend, aber wir sagen es mal so, sich in Kreis zu stellen. Kreis ist ja auch eine ganz tolle Form, wie wir wissen, weil...
Maximales Volumen bei geringster Oberfläche oder bei geringstem...
Kleinstes Verhältnis von Umfang zu Fläche, genau.
Umfang, vielen Dank, ja.
Genau, und wenn die sich so hinstellen, dann haben eben alle Horste gleichmäßig viel vom Wasser und auch maximal vom Wasser. Und in der Mitte wächst halt kein Gras mehr oder also nach großen Regenschauern wachsen da schon so ganz kleine Grashalme, aber nach wenigen Tagen sterben die ab, weil eben die Außen so spezialisiert darauf sind, dieses Wasser rauszuziehen aus diesem Kreis, dass dann das Wasser, dass die kleinen Grashalme oben wieder direkt sterben. Und ich finde es unglaublich cool. Ich werde jetzt immer an Horste denken, wenn ich irgendwie solche Ringe sehe in der Natur. Ich finde es wahnsinnig krass, dass dieses Gras einfach so eine gewisse, naja, im weitesten Sinne Intelligenz besitzt, zu sagen, okay, so wachsen wir und das macht Sinn, das so zu machen. Wir haben dadurch einen Vorteil anderen Pflanzen gegenüber und also ich bin wirklich wahnsinnig fasziniert.
Ich finde es auch sehr krass, weil, also ich habe mich ehrlich gesagt noch nie damit beschäftigt, was Gras eigentlich genau ist, also so, so Grashalme und wenn du jetzt so eine komplette Wiese hast, war in meinem Verständnis immer, dass jeder Halm so für sich einfach
nein,
ist.
Nein. Die gehören alle, die Horste halten zusammen. Ne? Ja. Und die einzelnen Grashalme halten zusammen.
Okay, also die sind, das ist eben diese Selbstorganisation, die sind untereinander auch verknüpft.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ausdrücken würde. Weißt du, wie so ein Myzel meinst du jetzt oder so ein Pilz?
Ja, das ist ja auch bei bestimmten Bäumen ist es ja, oder bei Bäumen ist es ja auch teilweise, ne, dass da irgendwie anscheinend irgendeine Connection ist und die sich dadurch auch so ein bisschen organisieren. Ja. Und bei Grashalmen. Bei Horstgras ist es auch so.
Die hängen auf jeden Fall zusammen, die halten zusammen, ja. Und ja, also es ist ja wirklich faszinierend. Jetzt über Jahrzehnte wurde rumgerätselt, was es ist. Jetzt diese Forschungsarbeit unter anderem von Uni Göttingen hat da nochmal ein bisschen Licht reingebracht. Aber ne, sobald da irgendwie mysteriös und Feen und keine Ahnung, Monolithen und Aliens irgendwie im Titel steht, da sind wir einfach sofort dabei, ne? Also warum gibt es auch Religionen auf der Welt? Weil wir einfach alles immer uns erklären wollen. Warum gibt es küchenpsychologische lange Gespräche? Weil wir es irgendwie wissen wollen, warum sich der Typ jetzt so verhält oder das Girl oder keine Ahnung was. Und
ich finde auch Feenkreise nach wie vor spannender, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwelche Feen diese Dinger irgendwie gemacht haben, als okay, Horstgras No offense, tut mir leid. Ich finde es auch super, dass diese Gräser sich selber organisieren. Großartig. Aber, also Feen, ja, fände ich auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja. Was ich auf jeden Fall befürworten würde, wäre, dass man jetzt diese ganzen Feenkreise auch mit Monolithen einmal zupflastert, oder? Also so. Da passen auch super Monolithen rein, oder?
Ja, also immer in die Mitte so ein Monolith. Und dann stellen wir uns vor, drumherum tanzen die Feen. Und deswegen sind ja dann auch diese staubigen Kreise entstanden von ganz vielen kleinen Feenfüßen.
Alan Turing wäre stolz auf uns. Julia, hast du schon mal Doom gespielt? Doom, das Spiel.
Ich weiß, dass es existiert. Nein, ich habe es noch nicht gespielt.
Okay.
Ich bin mehr so für so ganz süße Spiele zu haben. Das klingt nicht so süß.
So, wo man so eine Farm betreibt oder was meinst du?
Nee, mehr so, man ist so ein Wollknäuel und spaziert durch so eine Welt oder man muss halt zusammen Aufgaben lösen, sowas.
Das ist auch ähnlich wie Doom. Man ist nur kein Wollknäuel, sondern so ein Space Marine Soldat, aber es auch, da muss man auch durch eine Welt laufen und... Naja, also ich erkläre dir jetzt mal, was eine elektronische Zahnbürste mit einem Ego-Shooter wie Doom zu tun hat. Wir Jesus machen jetzt Christ. Erstmal ein bisschen Gaming-Historie.
Ja, bitte.
Historie. Gaming-Historie. So, was ist Doom? Doom, also für alle, die es nicht kennen, ist ein ganz legendäres Spiel von 1993. Ein Ego-Shooter. Die Story ist grandios. Ich habe es ja gerade schon angeteased. Spielt in der Zukunft. Du bist ein Space Marine auf einer Militärbasis auf einem Marsmond, wo irgendein Experiment schiefgegangen ist und deswegen ein Tor zur Hölle sich geöffnet hat. Und plötzlich sind überall irgendwelche Cyberdämonen und Monster und die ganzen Mitarbeiter in der Forschungsbasis werden gegessen oder werden zu Zombies. Und deine Aufgabe ist es, auch herumzulaufen und die Welt zu entdecken und die dabei gleichzeitig alle kaputt zu schießen mit allen möglichen Waffen, mit Shotguns, mit Kettensägen, mit Plasmaguns, alles dabei. Story grandios, ist damit
klingt
geklärt.
Klingt nach meinem Spiel.
Ja, auch die Aliens sehen auch ganz süß aus, die ganzen Monster.
Naja, das stimmt.
Das Tolle an Doom ist, wenn man sich so Gaming Anfang der 90er anguckt, ne, da gab es ja so zum Beispiel schon so Konsolen wie das Nintendo Entertainment System, ne, also das ist, war so langsam am Aufsteigen. Es gab diese ganzen Arcade-Automaten, auf denen du Pac-Man spielst und sowas. Gab auch ein paar Computerspiele, aber es gab noch nicht so wirklich diese 3D-Technik, wo du durch so einen Raum läufst. Ne? Also es gab immer diese 2D-Spiele, ne, wo du von links nach rechts läufst und rumspringst und so. Ne? Und diese Technik für 3D-Spiele, die wurde in dieser Zeit erst wirklich entwickelt. Also so, dass du als Spieler das Gefühl hast, du läufst durch so einen Raum, bewegst dich durch so einen dreidimensionalen Raum. Und Doom ist nicht nur eins der ersten Spiele, in denen diese Technik hervorragend lief, für die Verhältnisse hervorragend damals und auch noch ultra erfolgreich war. Es war ein super erfolgreiches Spiel. Und es war auch ein Multiplayer-Spiel. Das war auch mit das erste Mal, dass man über das Internet verbunden mit seinen Freunden Doom spielen konnte, also seine Freunde abschießen konnte. Auch schön. Was aber an Doom auch so legendär ist, der Code von dem Spiel, also der Quellcode, der wurde relativ früh auch direkt öffentlich gemacht und öffentlich verfügbar gemacht. Das heißt, alle, die Bock hatten, konnten sich diesen Quellcode runterladen und das Spiel modifizieren und ihre eigene Version spielen. Also du konntest,
das ist cool.
Du konntest richtig so Kreativmodus deine eigenen Waffen da reinbauen, du konntest eigene Soundeffekte in deine eigene Doom-Version reinbauen, eigene Charaktere, also keine Grenzen der Kreativität. Und das ist mega geil, weil zum einen gibt es unfassbar viele lustige Modifizierungen, die die Leute damals gemacht haben. Gibt es Videos, wo die halt nicht mit einer Shotgun rumlaufen, sondern mit einem Bleistift und irgendwie einem Bleistift so wehtun. Oder dass immer zum Beispiel so ein Entenquarkgeräusch kommt, wenn du schießt mit irgendwas und so. Also du konntest da halt alles machen.
Das ist toll.
Cool. Das ist total schön.
Und sind mir doch sympathisch.
Ja, das ist echt sympathisch. Und ich finde vor allem richtig gut, so ein bisschen aus der Lehrsicht, dass man ja auch vor allem junge Menschen damit so ein bisschen animiert, sich mit Programmieren, mit so Quellcodes und so mal auseinanderzusetzen. Das ist halt einfach nur positiv. Also für viele sind das so die ersten Schritte in ein langes, dunkles Studium der Informatik gewesen zum Beispiel. Naja, so, was hat das jetzt mit der Zahnbürste zu tun? Wie gesagt, der Quellcode von Doom, Open Source, das Spielprogramm, hat auch keine großen besonderen Anforderungen an Hardware oder so. Das heißt, du kannst es auch auf andere Bildschirme draufladen. Und irgendwie hat sich so in all den Jahren unter der Nerdy-Retro-Gamer-Community ein Running Gag gebildet, dass immer, wenn irgendein elektronisches Gerät auf den Markt kommt, was einen Bildschirm dabei hat, man sich das so anguckt, was kann das alles? Ah, interessant. Und immer noch so als letzte Frage kommt, ah, okay, but can it run Doom? Kann man auch Doom darauf spielen?
Geil.
Und das hat etwas ausgelöst im Internet, weil wir kennen ja das Internet. Es ist dafür bekannt, dass dann immer sich auf einmal etwas sehr krass verselbstständigt. Das hat dazu geführt, dass man eben sämtliche elektronischen Geräte mittlerweile kennt, die auf denen versucht wird, Doom zu spielen. Wie zum Beispiel jetzt, das ist jetzt das Neueste, eine elektronische Zahnbürste.
Das ist ja toll. Oh, also medienkulturwissenschaftlich, ne? Das ist ja Doktorarbeiten, kann man damit füllen. Das ist ja toll.
Das ist ein sehr guter Ansatz, ja. Safe wurden dazu auch schon irgendwelche Arbeiten geschrieben, bin ich mir sicher.
Toll.
Also so eine Zahnbürste, vielleicht auch kurz dazu. Hast du so eine elektronische Zahnbürste?
Ich habe aber wahrscheinlich ohne Bildschirm.
Ja, genau.
Eine Lampe.
Und das ist eine Smart-Zahnbürste, Julia. Also die erkennt beim Putzen ungereinigte Zonen in deinem Mund und dann leitet die diese Infos auf den Bildschirm weiter. Und dann weißt du genau, you missed the spot. Dann kannst du genau sehen, okay, da muss ich nochmal weiter putzen. Ne?
Okay.
Aber Can it run Doom? Und jetzt wissen wir, ja, kann es auch. Weil es gab einen deutschen Programmiernerd, der es jetzt geschafft hat, auf diese Zahnbürste, alles, was auf dieser Zahnbürste, auf der Hardware drauf war, wegzulöschen und da Doom drauf zu ballern. Und jetzt kann man darauf Doom spielen.
Toll. Aber hoffentlich hat er dann auch im Doom selbst nicht einen Bleistift als Waffe, sondern auch wieder eine elektrische Zahnbürste als Waffe reingeschrieben.
Das weiß ich nicht. Ich glaube,
das finde ich toll.
Das wäre schön, ja. Wenn man wirklich so eine Zahnbürstenversion von Doom erstellt, meinst du?
Total.
Ich meine, Zahnschmerzen und so und Zähne ziehen kann auch ähnlich brutal sein wie Cyberdämonen, oder?
Auf jeden Fall.
Könnte ich mir vorstellen.
Ich habe in meinem Studium ja auch mich mit Computerspielen beschäftigt und ich muss sagen, das war bei einem Seminar, wo ich mich als Riesenimposter gefühlt habe, weil also Sympathie zu irgendwie Computerspielen oder PlayStation, keine Ahnung was, kam erst so im Studium. Und ich saß da in einem Seminar drin zu Indie-Games und wurde dann konfrontiert mit verschiedensten Spielen. Und Indie-Games sind ja noch ein bisschen spezieller.
Was sind Indie-Games? So, kannst du das mal gerade sagen?
Indie-Games sind einfach Spiele, die nicht von den großen Studios entwickelt werden, sondern von einfach kleinen Menschen.
Also kleinen normalen Menschen wie du.
Kleinen normalen Menschen, genau. Und es sind oft dann auch so kurze Spiele oder die nicht so super kompliziert sind, die aber auch eine große liebende Community haben. Und da wurde ich mit Spielen konfrontiert, wie zum Beispiel Hurt Me Plenty. Googelt das einfach mal. Die Seminarsitzung war spannend. Oder dann auch sowas wie Portal und Ingress und so. Und dann
Portal ist auch ein Indie-Game.
Ich weiß nicht, ob Portal, aber Ingress ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Indie-Game. Da läuft man durch die Stadt und macht da irgendwie was mit Portalen. Ich kann mich gar nicht richtig dran erinnern. Ich habe auf jeden Fall eine Seminararbeit drüber geschrieben und es war auch eine okaye Note. Aber das war wirklich, es war ein Moment eines riesigen, also da dachte ich wirklich so, was zur Hölle mache ich hier? Ihr habt alle keine Ahnung, dass ich keine Ahnung habe.
Hä? Ach, wieso denn Imposter? Hast du dann auch Spiele gespielt?
Wir mussten die Spiele dann auch spielen, ne? Es waren dann auch so explorative Arbeiten, die wir gemacht haben und so weiter. Also
das berühmteste Indie-Game ist übrigens Minecraft. Würde ich mal sagen. Ja. Das ist auch damals von, ich glaube, einem Schweden entwickelt worden. Das ja auch bekannt ist, dass es eigentlich erstmal gar keine so anspruchsvolle Grafik hat auf den ersten Blick.
Ja.
Lustigerweise kann man da ja auch alles Mögliche bauen. Und es gibt auch jemanden, der es mal geschafft hat, in Minecraft Doom zum Laufen zu bringen. Also du kannst innerhalb von Minecraft auch Doom spielen.
An der Stelle möchte ich eine kurze Cross-Promotion machen wir gehören ja zu SWR Wissen und auf dem SWR Wissen YouTube-Kanal läuft gerade Bau die Burg. Da werden in Minecraft Burgen nachgebaut. Schau da mal rum.
So Originalburgen, so Schloss Neuschwanstein oder irgendwie sowas?
Ja. Also ich weiß nicht, ob Schloss Neuschwanstein, ich glaube, es sind wahrscheinlich Burgen, die in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg stehen, aber sie werden in Minecraft nachgebaut.
Das ist cool. Das gibt's, es gibt auch so eine ganze Weltkarte, wo Leute ihre Städte nachbauen und sowas. Lass mal Minecraft beiseite nehmen, das ist einfach zu groß. Ich möchte lieber noch sagen, auf welchen Geräten noch Doom läuft.
Ja, alles, oder Staubsauger.
Hat er einen Bildschirm? Ich glaube, ich brauche gar nicht unbedingt einen Bildschirm.
So ein kleiner Staubsaugerroboter hat doch safe einen Bildschirm.
Ja, also wenn nicht, auf einer sehr bekannten Internetseite in dieser Community gibt es wirklich eine Auflistung von all den elektronischen Geräten, auf denen man Doom bereits zum Laufen gebracht hat und wo man es vielleicht noch zum Laufen bringen kann. Also wo wirklich so die Anfrage ist, hey, da draußen hat schon mal jemand in diesem krassen Drucker, ist jemand geschafft, auf dem kleinen Bildschirm Doom zum Laufen zu bringen oder auf diesem Gitarrenverstärker, der auch elektronisch ist, kann man da Doom drauf spielen.
Mein Stimmgerät hat auch einen Bildschirm.
Stimmgerät, genau. Also alles, was einen Bildschirm hat, schau mal, ob man da Doom drauf zum Laufen bringen kann. Ich finde, das ist eine super Aufgabe. Also wenn ich Informatiklehrerin wäre, dann würde ich das sofort als Hausaufgabe irgendwie drauf
bringen. Eine kleine Aufgabe.
Ja, eine kleine Aufgabe. Vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob es so klein ist, ich habe ja keine Ahnung von Programmieren, aber... Ja, finde ich auf jeden Fall ganz nett. Ich habe auch ein Video gesehen von einem, der auf einem Porsche 911, heißt das so? Porsche 911 Doom zum Fahren gebracht hat. Das hat auch so einen kleinen Bildschirm zwischen Beifahrersitz und Fahrersitz. Mhm. Und er hat sogar so, ich weiß nicht, wie es möglich ist, aber wenn er fährt, dann läuft er auch in dem Spiel. Und er kann durch das Lenkrad auch im Spiel lenken, aber er fährt halt dabei auch.
Oh Gott, ist das
gefährlich.
Und
wenn er hupt, dann schießt er.
Also wenn wild hupende Porsche-Fahrer irgendwo durchfahren, in Baden-Baden-Alltag, aber dann müsst ihr
gerade
vielleicht
die haben, die müssen auf der Militärbasis jetzt mal für Ordnung sorgen, also habt bitte Nachsicht. Alle Vorgärten da draußen, es tut uns leid.
Wir bleiben in der Welt des Internets. Es geht um Katzenvideos und zwar kann man, nee, nicht mit Katzenvideos, mit Katzenbildern, kann man in einer Bücherei jetzt seine Strafe für zu spät zurückgebrachte Bücher bezahlen. Das ist nicht toll.
Ich finde das sehr schön, ja. Das ist eine sehr gute Idee, um wofür eigentlich? Also eine super Werbung für die Bücherei auf jeden Fall.
Ich glaube, in diese Bücherei gehen jetzt ganz viele Menschen, aber ich finde es ein super Konzept, Sina. Und auch an der Stelle liebe Grüße an Charlotte, das ist ja die Katzenfrau bei uns. Ist es in der Stadt, die diesmal nicht so nett ist zu mir in Sachen Stadtnamen, und zwar in der Stadt Wooster. Ja, das ist die Stadt, die auch die Wooster-Soße, das ist diese, also der
Stadtname. Ach, das heißt Wooster? Ja. Worcester heißt es.
Worcester. Nee, Wooster ist es. Die haben im März einfach einen Katzenmonat ausgerufen. Und das ist Wooster übrigens in Massachusetts, ne? Also nicht Wooster in, ich glaube, das andere Wooster ist, glaube ich, in UK. Ja. Die haben den Katzenmonat ausgerufen. Es gibt auch in Cats, also das Musical wird angeguckt und eine Hello Kitty Party und keine Ahnung was. Und auf der Website steht immer auch, wenn Sie ein Buch noch nicht zurückgebracht haben, diesen Monat sind wir nett, bringen Sie uns einfach ein Bild Ihrer Katze mit oder ein Bild einer berühmten Katze oder ein Bild, was Sie von einer Katze gemalt haben.
Okay.
Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich die berühmteste Katze der Welt?
Ja, das wollte ich gerade auch fragen, weil mir fallen berühmte Hunde ein, aber mir fallen keine berühmten Katzen ein. Warte, lass mich kurz überlegen.
Ich habe direkt an Choupette gedacht, die von Karl Lagerfeld.
Ach so, okay. Ja, ich denke direkt an fiktive Katzen. Die Katze von Men in Black oder so zum Beispiel. Ja. Ach so, ja klar. Ja, ich denke halt immer an irgendwelche Filme oder Serien, ob da irgendwie eine Katze drin ist. Das heißt aber, ja klar, es gibt natürlich unfassbar viele berühmte Internetkatzen, klar.
Nee, aber ich habe wirklich gedacht, also ich in meiner Uni-Bib-Zeit, ich habe versucht, mal mein Konto runterzuscrollen, wie viel ich eigentlich an Strafe gezahlt habe. Weniger, weil die Strafe so hoch war, sondern weil ich halt einfach, ich bin eine große Vergesserin, unabsichtlich. Aber das, ich hätte es schön gefunden in meiner Studienzeit. Das war, ich habe bestimmt den Wert eines Kleinwagens an der Uni-Bib gelassen aufgrund von Strafzahlungen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass in diese Bücherei jetzt auch voll viele Leute reingehen, die einfach unbedingt jemandem die Bilder von ihrer Katze zeigen wollen.
Natürlich.
Weil von denen gibt es ja auch jede Menge. Oh, ich leih ein Buch raus. Ich gebe es zu spät ab und dann wartet man wirklich, dass der Deadline-Tag kommt und gibt es einfach nicht ab und freut sich am nächsten Tag. Die arme Frau, die da an der Kasse sitzt. Oder am
Weiß
am
es
Eingang.
Nicht, ob es die arme Frau ist, weil Katzenbilder machen ja glücklich, ist auch mit Studien belegt. Ne? Also es gibt eine aus 2015.
Katzenbilder machen glücklich.
Ja, Katzenbilder machen glücklich im Internet. Wobei lustigerweise diejenige, die Studie gemacht hat, einen Mops besitzt. Das nur am Rande.
Mal abgesehen davon, Katzenbilder machen auch nur die Leute glücklich, die Katzen mögen.
Nee, ich glaube, das war wirklich, diese Studie war 7000 Menschen, da können nicht nur 7000 Katzenliebhaber dabei sein. Also auch Menschen, die nicht so eine Katze zu Hause haben wollen, auch die machen Katzenvideos glücklich.
Okay, endlich habe ich wieder was Wichtiges gelernt diese Woche. Katzenbilder machen alle glücklich.
Und ich habe gelernt, dass ich mein Bild von Feen überarbeiten muss. Einige Feen haben vielleicht auch Bärte und heißen Horst und tanzen in der Wüste.
Und haben grüne Umhänge an, genau.
Ja, genau. Es war ja auch St. Patrick's Day letzte Woche, also muss man auch was gewinnen. Egal, ich schweife schon wieder ab. Sina, es war mir eine Freude.
Mir auch, Julia, jede Woche. Wundervoll.
Jede Woche. Und schön, dass ihr alle dabei wart. Ihr kennt das ja, ne? Sternchen vergeben hilft uns sehr oder auch netten Kommentar schreiben, eine nette Bewertung. Und dann sind wir hoffentlich nächste Woche noch ein paar Hörerinnen und Hörer mehr und wir freuen uns, euch wieder zu hören. Also ihr hört uns ja, wir hören euch ja seltener. Aber egal, es wird schön. Tschüss.
Bis nächste Woche.
Redaktion Christoph König und Chris Eckert.
Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Für die Klimakrise gibt es ja wirklich viele Ideen, sie anzugehen. Und wenn ihr Lösungen kennenlernen wollt, die wirklich einen Unterschied machen, dann haben wir für euch einen sehr guten Tipp, nämlich Mission Klima vom NDR. Das ist ein Podcast, in dem unsere KollegInnen euch Menschen vorstellen, die neue Ansätze ausprobieren oder sie auch schon umsetzen. Mission Klima, Lösungen für die Krise, findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.